Hallo liebe Sternfreunde, hier bin ich wieder, euer Erik Wischnewski. In dieser und eventuell weiterer Folgen möchte ich in diesem Podcast zum Thema Astrobiologie etwas erzählen. Die Astro- oder auch Exobiologie genannte Wissenschaft ist auf jeden Fall interdisziplinär und beschäftigt sich mit der Existenz jeglicher biologischer Substanzen außerhalb der Erde. Hierzu zählen Einzeller, Viren, Bakterien, genauso wie höher entwickelte Lebensformen bis hin zu intelligentem Leben und solchen, die sich dafür halten. Die Frage nach fremdem Leben im All beschäftigt die Menschen schon eine geraume Zeit. Dabei wird diese Frage noch lange unbeantwortet bleiben. Denn gäben wir uns damit zufrieden, wenn wir auf einem Nachbarplaneten niedere Formen wie Bakterien beispielsweise finden würden? Das wäre sicherlich ein sensationeller Anfang. Aber die Suche zielt schließlich auf höheres und intelligentes Leben ab. Dabei sind zwei Fragen, die im Vordergrund stehen. Zum einen, wie ist das Leben auf der Erde überhaupt entstanden? Da sind natürlich die niederen Lebensformen wichtig und spannend. Die andere Geschichte ist die, dass der Mensch ein Sozialwesen ist. Bei den Tieren würde man sagen, ein Hordentier. Der Mensch möchte nicht gerne allein sein. Er sehnt sich nach Gesprächspartnern. Deshalb sind die Foren im Internet ja auch überfüllt und jeder gibt da seinen Senf zu allen möglichen Themen. Und das ist eben der Mensch, ein kommunikatives Wesen, und die Suche nach Kommunikationspartnern hört halt auf der Erde nicht auf, sondern geht im Weltall weiter. Da hat ein Herr Drake eine Gleichung entwickelt, die sogenannte Drake-Gleichung oder auch Green-Bank-Formel, die eine Abschätzung liefern soll, mit wie viel kommunikationsfähigen Zivilisationen wir in unserer Galaxis oder überhaupt im Weltall rechnen dürfen. In dieser Formel kommen 7 Parameter vor, die jeder für sich abgeschätzt werden muss, und die Schätzspanne von pessimistischer Schätzung zu optimistischer Schätzung ist riesengroß. Daraus folgt auch, dass das Endergebnis eine enorm große Schwankungsbreite hat. Ich will das einmal versuchen, kurz darzustellen. Einmal gibt es die Entstehungsrate sonnenähnlicher Sterne. Die liegt so bei einem halben Stern, also 0,5 bis 15 pro Jahr in unserer Galaxis. Ich beziehe das jetzt immer auf unsere Galaxis. Dann ist die Frage, wie viele Sterne haben davon denn Planetensysteme? Das können, früher hat man gesagt, 10-30% sein. Heute würde ich schätzen 20-50%, denn wir wissen mittlerweile, dass im Prinzip wohl jeder Stern Planeten haben könnte. Aber ich bin hier nochmal ein bisschen dezent und sage vielleicht nur jeder zweite oder pessimistisch nur jeder fünfte. Dann ist die Frage, wie viele Planeten liegen davon in der Ökosphäre? Also dort, wo die Bedingungen für das Leben insgesamt geeignet sind. Das betrachte ich später nochmal im Einzelnen. Aber wir können ja schon mal ganz grob sagen, es darf nicht zu heiß sein und es darf auch nicht zu kalt sein. Also wenn wir auf dem Planeten nur Eis hätten oder es wäre alles gasförmig, weil es viel zu heiß ist, dann fällt dieser Planet schon mal außen vor. Ja, und dann die Anzahl der Planeten, wo diese Bedingungen im Prinzip erfüllt sind, aber auf wie vielen entwickelt sich dann wirklich Leben? Denn das ist ja aus unserer heutigen Sicht erst einmal ein Zufallsprozess. Hier habe ich mal angenommen 1% bis 50%, also dazwischen irgendwo. Ja, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Deshalb ja auch diese riesige Spanne. Übrigens, die Anzahl der Planeten in einer Ökosphäre habe ich als 0,5 bis 2 angesetzt. Das sind dann so grob gesagt, dass jeder Stern, der Planeten besitzt, ein auch in einer Entfernung hat, die einigermaßen für das Leben geeignet ist. Ja, und dann haben wir also entwickeltes Leben. Wie viele davon sind intelligent? Das sind dann wieder nur 1 bis 10%. Und wie viele von diesen Intelligenten haben dann auch eine Technik entwickelt? A, der Gedankengang, dass sie schon so weit sind, dass sie eine Technik haben. B, dass sie überhaupt eine Technik entwickeln, mit der wir etwas anfangen können, ne? Die haben vielleicht ganz andere Formen der Kommunikation und die begreifen wir nicht. Also wenn ich jetzt sage, Anteil davon, die eine entwickelte Technik haben, meine ich damit die Technik, die wir kennen und beherrschen, damit sie mit uns kommunizieren können. Da ist wieder so 1 bis 10% mal angenommen. Ja, und dann überhaupt die Lebensdauer einer technischen Zivilisation, die so vielleicht nur 100 Jahre beträgt, weil sie sich sehr schnell selbst vernichtet hat, oder vielleicht auch 1 Million Jahre. Das ist unwahrscheinlich schwer abzuschätzen. Ja, dann rechnet man das alles aus und dann komme ich, wenn ich die optimistischen Werte annehme, von denen ich eben gesprochen habe, darauf, dass in unserer Galaxis in der Milchstraße also 75.000 kommunikationsfähige Zivilisationen existieren sollten. Und wenn ich eher Pessimist bin, besonders was so das Thema Intelligenz und der entwickelte Technik betrifft, dann wird es in unserer Galaxis überhaupt nichts geben, sondern ich würde 200.000 Galaxien durchsuchen müssen, bis ich dann in einer Galaxie endlich eine kommunikationsfähige Zivilisation gefunden habe. Also mit anderen Worten, wenn ich so beides zusammenschmeiße, komme ich auf einen Mittelwert von einer Zivilisation pro Galaxis. Also in unserer Milchstraße wären wir dann die einzigen. Aber da das ja eine enorm große statistische Ungenauigkeit hat das Ganze, dürfen wir gerne die Hoffnung haben, weiter zu suchen. Und denn das ist ja eine weitere Eigenschaft des Menschen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nun gut, wir wollen als erstes die Bedingungen festlegen, unter denen Leben, solches Leben, wie wir es kennen, überhaupt sich bilden kann und existieren kann. Das ist ja zu einen erst einmal die konstante Strahlung der Heimatsonne, also unserer Sonne oder des entsprechenden Sterns vor Ort beim Exoplaneten. Sie muss also konstant sein, weil es, stellen wir uns einfach mal vor, bei uns würde es mal so ganz extrem ein schöner Vormittag sein und plötzlich würde es innerhalb von einer Stunde 20 Grad wärmer. Und 3 Stunden später würde es dann plötzlich minus 30 Grad sein. Ich glaube, wir würden diese extremen Bedingungen nicht gut vertragen. Das war jetzt eine sehr kurzfristige, nicht konstante Strahlung. Das gilt aber auch für längerfristige Zeitskalen, wo eben auch die Bedingungen etwa konstant sein müssen, was die Temperatur betrifft, um Lebensformen, biologische Lebensform ausbilden zu können. Ja gut, dann muss sie eine Mindestlebensdauer haben, weil eben die Entstehung auf der Erde hat ja etwa 1 Milliarde Jahre gedauert. Selbst wenn es anderswo etwas schneller geht und schon nach 500 Millionen oder 200 Millionen Jahren Leben gebildet sein könnte, heißt das ja, dass der Stern mindestens so alt werden muss bei konstanter Strahlung, also ein Hauptreihenstern sein muss. Und wir kennen ja die Situation bei den Hauptreihensternen, also bei dem zentralen Wasserstoffbrennen, dass das sehr schnell vorübergeht, wenn eine hohe Masse da ist. Insofern muss die Masse etwa die Masse der Sonne haben. Ein bisschen massereicher darf der Stern ruhig sein, dann entwickelt er sich schneller. Aber er sollte wenigstens so 1 Milliarde Jahre oder vielleicht auch 2 Milliarden Jahre lang auf der Hauptreihe stehen. So, das ist die Mindestlebensdauer der Heimatsonne. Dann natürlich eine Mindestwärmeleistung. Ja, das haben wir damit, ich hatte jetzt gesagt, er sollte so bei einer, vielleicht 1,5 Sonnenmassen liegen. Aber er darf auch nicht, was die Lebensdauer betrifft. So ein Stern zum Beispiel von, na, sagen wir mal, 1/5 Sonnenmasse lebt sehr, 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 sehr lange. Da ist also diese Lebensdauer erfüllt. Aber die Wärmeleistung macht ein Problem. Denn ein solcher Stern ist ja nicht gerade besonders warm. Das wäre also auf der Hauptreihe ganz unten die roten Zwerge. Und also noch nicht die braunen Zwerge, noch davor die roten Zwerge. Und diese Sterne haben dann eine sehr geringe Strahlungsleistung, Wärmeleistung. Und der Planet müsste, um in der Ökosphäre, also dort sich aufhalten zu können, wo es flüssiges Wasser mehr oder weniger gibt, müsste er sehr nah an diesem Stern sein. So, und das geht natürlich nicht beliebig nahe, denn er soll ja nicht in den äußeren Schichten der Sternatmosphäre verschwinden. Und wir haben das Problem der Vollkonvektion. Ja? Also die Sterne, die sehr klein sind, nahe der Hayashi-Linie liegen, haben in den Außenschichten sehr starke Konvektion und da brodelt es richtig stark und das heißt, da dürfen wir nicht zu dicht ran, sonst kriegen wir immer wieder so eine, so einen stellaren Ausbruch, koronalen Ausbruch ab, der bei uns ja die Polarlichter erzeugt und uns nicht besonders stört. Außerdem haben wir noch ein Magnetfeld, das uns schützt. Das wäre dann katastrophal, wenn wir also ständig so dicht diesen turbulenten Oberflächen der Sterne wären, dass wir ständig diese Materie, diese Eruptionen und Protuberanzen und so weiter abbekämen. Also auch da geht es nicht beliebig. Insofern ist so eine typische Spanne 1,5 bis 1,5 Sonnenmassen. Das ist so ein ganz grober Bereich. Deshalb hat ja auch die Kepler-Sonde hauptsächlich sonnenähnliche Sterne gesucht. Davon gibt es aber, wie gesagt, genug und da bräuchten wir uns dann nicht drum sorgen. Ja, dann soll die Bahn natürlich des Planeten stabil sein. Wenn also mehrere Planeten in dem System sehr dicht beieinander sind, kann es passieren, abhängig von der Masse, dass die Bahn so wenig Stabilität haben, dass der Abstand sich ständig variiert und das entspricht im Grunde genommen jetzt dem Punkt 1 der konstanten Strahlung, dann hätten wir nämlich keine konstante Strahlung. Ne? Dann wäre die Strahlung über ein paar Jahre würde man das nicht merken oder ein paar Umläufe, aber eben über die Jahrmillionen und Hunderte von Millionen Jahren wären dann auch diese Bedingungen der konstanten Strahlung nicht gegeben. Ja, und dann muss eben flüssiges Wasser da sein. Das muss gar nicht flüssiges Wasser sein. Ich gehe darauf nochmal später ein. Aber mehr oder weniger flüssig und gasförmig sollte es wohl schon sein, denn in Leben, die Bildung von Leben in rein festen Zustand ist auch möglich, klar, aber die Molekularbewegung innerhalb eines, sagen wir mal, Steins ist natürlich extremst minimal und ja, eigentlich kann man sagen, nicht gegeben. Ne? So, was haben wir dann noch? Dann haben wir, was unsere Lebensform betrifft, wie wir sie kennen, die Bedingungen der Existenz von Eiweißen, Proteinen. So wie wir das Leben kennen, benötigt höhere Lebensformen Eiweiße. Das möchte ich aber mal bezweifeln, dass das bei jeder Lebensform, die es geben könnte, der Fall sein muss. Wenn wir an dieser Bedingung festhalten, glaube ich, ist es die Arroganz des Menschen zu meinen, er sei intelligent und wüsste das alles ganz genau. Also sowohl flüssiges Wasser wie auch die Existenz von Eiweiß halte ich nicht zwingend für erforderlich. Aber im Moment, so wie wir das Leben, so wie wir es hier kennen, haben wir keine andere Vorstellung. Ich gehe aber nachher noch mal kurz auf den einen oder anderen Punkt davon ein. Betrachten wir zunächst einmal das flüssige Wasser. Die Existenz von flüssigem Wasser wird deshalb gefordert, weil Wasserstoff das häufigste Element im Kosmos ist und die Bildung von Wasser überall möglich zu sein scheint. Das zeigen spektroskopische Untersuchungen. Flüssiges Wasser dürfte auf jeden Fall die Bildung von Leben begünstigender Faktor sein. Sicherlich kann es auch Leben geben, welches sich in Schwefelsäure bildet oder gar keine Flüssigkeit benötigt und sich beispielsweise in Gestein bildet. Prinzipiell, aber eher unwahrscheinlich. Doch kennt man solche Lebensformen eben bisher nicht und deshalb nimmt man das erstmal nicht als eine Möglichkeit an. Aber im Hinterkopf sollte man das behalten. Auch konnten die Biologen keine nennenswerte Wahrscheinlichkeit berechnen, dass auf diesem gewissermaßen festen Wege Leben überhaupt auch möglich ist. Ja, zum Transport von Nahrungsmitteln und funktionssteuernden Bestandteilen, also Hormone und diese Dinge alle, des Körpers muss Flüssigkeit oder Gas vorhanden sein. Ja, bei uns ist es eben das Blut oder die Atemluft. Wie auch immer man darüber denken mag, ob es Leben nur in der dem Menschen vertrauten Form gibt oder auch in einer völlig anderen Form, sicher ist, dass der Mensch nur mit den Lebensformen etwas anfangen kann, die ihm oder die mit ihm Ähnlichkeiten hat. Wobei unter Ähnlichkeit auch die Ähnlichkeit von Baum und Affe verstanden wird. Auch Blumen haben Nerven, wie zum Beispiel Mimosen, deutlich zeigen. Für die Wahrscheinlichkeitsrechnung wird von dieser Annahme immer wieder ausgegangen. Sonst würden vielleicht die Ergebnisse nicht so optimistisch ausfallen, wie wir sie gerne hätten. Stichwort Wunschdenken. So, ich möchte jetzt zum Schluss des ersten Teils auf das andere Stichwort noch einmal kurz eingehen, Eiweiß, Proteine. Schließlich soll die Existenz von Eiweiß für die Bildung höheren Lebens verlangt werden, mit ähnlicher Argumentation wie beim Wasser. Eiweiße sind unter anderem in Hormonen und Enzymen enthalten. Wie auch immer die Abschätzung aussehen mag, man wird eher mit weiteren Lebensformen rechnen dürfen, als sich den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, zu optimistische Abschätzungen gemacht zu haben. Wenn wir also Eiweiß fordern, kommen wir in unseren Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wo man wie oft Leben treffen könnte, auf einen bestimmten Zahlenwert und der ist mit Sicherheit dann die untere Grenze, weil es eben auch noch andere Lebensformen gibt. Ne? So habe ich das gemeint. Ja, Eiweiße, also Proteine, sind organische Substanzen, die aus Aminosäuren bestehen. Und seit 1965 wurden mehr als 140 verschiedene Moleküle im Weltall identifiziert, die meisten organischer Natur. In Meteoriten konnte man zahlreiche Aminosäuren und auch die in der DNS vorkommenden Nukleinbasen Adenin und Guanin nachweisen. Weitere im Kosmos gefundene Substanzen, organische Substanzen, sind zum Beispiel Formaldehyd, Glykolaldehyd, Ameisensäure, Essigsäure, Ethylalkohol, Ethylenglykol oder Aminoacetonitril. Ja, das ist erst einmal mein Beitrag, mein erster Beitrag zum Thema Astrobiologie. Und im zweiten Beitrag setze ich die Betrachtung genau an dieser Stelle fort und schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Dann sage ich, bedanke ich mich erst einmal für die Aufmerksamkeit und verbleibe wie immer und sage Tschüss, euer Erik Wischnewski.